brauchst gar kein schlechtes Gewissen haben. Ist ja quasi schon fast wie ein zweites Zuhause. Daher alles gut. Bin da auch nicht nachtragend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beim Lobpreis oder generell, wenn einen Themen begleiten, dann ist es ja so, dass die einem quasi plötzlich überall auffallen. Und ich weiß nicht, wie es euch in den Liedern ging, gerade auch in unserer Predigtserie In Christus zu sein. Finde ich, singt man Lieder nochmal anders, wenn man sowieso gerade sich mit diesem Thema beschäftigt und dann sieht und hört, ah, das bedeutet es auch, in Christus zu sein. Und so fand ich es gerade so schön, hier zu singen und euch zu hören. Es ist manchmal das Privileg, vorne zu sitzen. Manchmal ist es ja auch so, oh ja, man muss immer in der ersten Reihe sitzen, wird vielleicht auch gerne mal wieder mittendrin sitzen. Aber wenn da so diese geballte Gesangskraft von hinten kommt und in manchen Versen so richtig so das Herz aufgeht, weil man weiß, okay, hier steigt gerade die Stimmung. Daher vielen Dank für den Lobpreis, war richtig gut. Und es ist mir gerade nochmal so aufgefallen, so in manchen Aussagen, die wir auch über uns selber treffen, wer wir in Christus sind, kam gerade nochmal so dieser, nochmal so diese Bekräftigung rüber. Und genau da fahren wir heute fort, in unserer Reihe in Christus zu sein. Und ihr seid auch mit Martin in den letzten Wochen und Monaten da schon so richtig tief eingetaucht, habt schon viele Themen behandelt, was es denn heißt, in Christus zu sein. Und heute wollen wir uns anschauen, wie es denn überhaupt dazu kommt, dass wir sagen können, dass wir bereits in Christus sind, oder wie es bereits dazu kam in unserem Leben, in Christus sein zu können. Und nach all dem Gehörten scheint es vielleicht wie so ein kleiner Rückschritt zu sein, denn eigentlich wäre das ja wie so eine Art Grundlagenpredigt gewesen, was es heißt, in Christus zu sein und wie wir sagen können, dass wir bereits in Christus sind. Doch der heutige Bibeltext ist ganz spannend, weil rund um dieses Thema, auch in unserem Glaubensleben, auch wenn wir schon viel über Jesus wissen, ihn kennen, von uns sagen, dass wir in Christus sind, schon auch immer wieder diese Frage hochkommen kann, wie es denn überhaupt dazu kommt, in Christus sein zu können. Oder auch in unserem Glaubensleben manchmal so Fragen aufkommen, Fragen des Zweifels, bin ich gerade in Christus oder wie bin ich in Christus unterwegs? Und da ist heute ein bisschen die Frage quasi, wie geht das, in Christus zu sein? Und falls du bisher bei den Predigtreihen noch nicht dabei warst, vielleicht auch denkst, was redet die ganze Zeit, sei ganz unbesorgt. Die Predigten sind so aufgebaut, dass man auch immer wieder gut einsteigen kann, beziehungsweise stehen die auch immer einzeln für sich, sodass man jederzeit einsteigen kann und hoffentlich gut folgen kann. Ich lese uns den Predigttext für heute. Er steht in dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 3, ab Vers 1. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gesandt ist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Kennt ihr solche Begegnungen, die ein Leben tief bewegen? Es sind oft Begegnungen, die nicht sonderlich laut sind. Häufig sind diese Begegnungen auch nicht sonderlich spektakulär. Und nicht selten finden sie nachts statt. Wenn man zum Beispiel gemeinsam in einen Sternenhimmel schaut oder gemeinsam in ein Lagerfeuer guckt. Und wenn sich dann so diese Stille der Nacht langsam aber sicher um einen herum ausbreitet, dann legt sich ja manchmal wie so eine besondere Atmosphäre auf einen. Ich sehe einige von euch nicken, ich glaube also, ihr kennt das. Und dann gibt es ja manchmal jemanden, der sich anfängt zu öffnen, der sich traut, eine Frage in die Runde zu stellen oder ganz persönlich, wenn man zu zweit unterwegs ist. Und oft bedarf es dabei nicht der vielen Worte, um doch eine gewisse Ebene, eine gewisse Tiefe und Verbundenheit herzustellen. Und das ist manchmal so eine Tiefe, die das Herz weich macht und es voll macht, vielleicht auch auf einer gewissen Art und Weise schwer macht, weil man sich auf einer tieferen Ebene verbunden fühlt. Das ist nochmal so eine andere Ebene als diese, ich verstehe dich verstandesgemäß, sondern unsere Herzen connecten hier gerade. Und so eine Art von Begegnung steht heute im Zentrum des Bibeltextes, den ich gerade gelesen habe. Es ist auch eine Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus und auch sie findet nachts statt. Nikodemus sucht Jesus auf, vielleicht nachts, weil er nicht gesehen werden will, doch viel wahrscheinlicher ist es, weil es damals üblich war, in der Stille der Nacht zu lernen, zu studieren, Fragen zu stellen und Fragen nachzugehen. Dann, wenn sich die Stille der Nacht um einen legt, der Trubel des Tages ein bisschen beiseite rückt und man wirklich Zeit hat, diesen Fragen nachzugehen. Und so ist es eben nicht ungewöhnlich, dass Nikodemus Jesus bei Nacht aufsucht. Denn genau das macht Nikodemus aus. Er ist einer der Lehrer Israels, wenn nicht sogar der alleroberste Lehrer, also Rabbi der Israeliten damals, der Juden. Und er hat ein sehr hohes Ansehen. Er hat viel religiöse Kompetenz und er ist gebildet über alle Maßen. Man kann fast sagen, dass er damals der gebildetste Mann war, der dort unterwegs war. Jemand, der also richtig klug war. Und er kommt zu Jesus, um Fragen zu stellen. Denn genau das macht einen guten Rabbi aus, Fragen zu stellen. Doch die Fragen, die er hier an Jesus hat, gehen weit über die Fragen hinaus, auf die man eine informative Antwort haben will, auf die man einfach nur eine Antwort haben will, wenn man eine Information braucht, um Wissen anzusammeln. Denn Nikodemus spürt innerlich wahrscheinlich, dass ihm in seinem Glaubensleben etwas fehlt. Irgendetwas hat er das Gefühl, dass er übersieht, aber er kommt nicht genau dahinter, was es ist. Und er sehnt sich nach etwas, das er nicht so recht greifen kann, das er nicht so recht einordnen kann. Und in dieser Situation sucht er Jesus auf, um von ihm Antworten zu erhalten. Und ich finde, das macht die Geschichte so tröstlich auch für uns heute. Denn es zeigt sich, dass Menschen Fragen haben. Wir alle haben Fragen. Und die Geschichte zeigt, dass wir diese Fragen stellen dürfen, dass wir zugeben dürfen, dass wir innere Sehnsüchte haben, dass vielleicht Zweifel bestehen, dass wir auf manche Fragen einfach keine Antworten haben und uns trauen dürfen, diesen Fragen nachzugehen. Wir dürfen zugeben, dass wir in unserem Glauben etwas vermissen, dass wir uns nach etwas sehnen oder vielleicht, dass wir einfach etwas nicht verstehen. Und so kommt Nikodemus zu Jesus und spricht ihn an. Er spricht Jesus ganz respektvoll mit Rabbi, also Lehrer, an, obwohl Nikodemus ganz genau weiß, dass Jesus nach dem damaligen Standard eigentlich gar kein Rabbi ist. Jesus war nie in der Lehre von einem Rabbi, hat nie eine Art Theologiestudium absolviert. Und dennoch kommt Nikodemus als quasi der höchste Rabbi und stellt Jesus auf eine selbe Ebene mit ihm und beginnt somit ein Gespräch aus seiner Sicht auf Augenhöhe. Und Nikodemus, das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass er zu Jesus kommt, denn er nimmt wahr, dass bei Jesus etwas anders ist. Das, was er in seinem Glaubensleben vermisst, sieht er in Jesus und will wissen, wie geht das? Er versucht es damit zu beschreiben, was bei ihm fehlt, und er wahrnimmt, dass es bei Jesus ist. Was er gerne erleben würde und was ihn an Jesus fasziniert, erstaunt und wahrscheinlich auch herausfordert. Nikodemus artikuliert es hier am Anfang so, dass Jesus von Gott gekommen sein muss, denn niemand kann diese Zeichen und Wunder tun, die eben Jesus tut. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und damit zeigt Nikodemus, dass er Jesus ziemlich gut kennt. Also der weiß, was im Leben von Jesus los ist. Der hat da vielleicht so auch seine Leute, die den beobachten, ihm Report geben, und er kennt Jesus. Er weiß viel über Jesus und sucht ihn eben deshalb als Ansprechpartner aus. Und im gleichen Moment erkennt er Jesus dennoch nicht. Noch nicht. Interessant finde ich in der Bibel immer wieder die Überlieferungen von Gesprächen, denn die passieren immer so aus dem Nichts. Da kommen immer einfach zwei Leute zusammen und los geht's. Also es wird nicht so diese Szene drumherum beschrieben. Und so auch hier. Der Nikodemus fängt an, Jesus anzusprechen, sagt irgendwelche Höflichkeitsfloskeln, so hey, du bist der von Gott gesandt. Und Jesus geht da überhaupt gar nicht drauf an. Er antwortet gar nicht auf diese Höflichkeit und sagt, ah, hochgeehrter Nikodemus, wie schön, bla bla. Sondern Jesus lässt diese ganzen Höflichkeitsfloskeln beiseite und geht sofort auf das ein, was Nikodemus umtreibt, und antwortet auf eine Frage, die Nikodemus hier aber gar nie gestellt hat. Sondern Jesus antwortet direkt und vielleicht so ein bisschen überraschend: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eine Frage, die nie gestellt wurde, wird von Jesus direkt beantwortet. Doch diese Aussage von Jesus soll nicht irgendwie so ein theologischer Schlag ins Gesicht von Nikodemus sein, so nach dem Motto, hier hast du die Antwort, jetzt darfst du schnell wieder nach Hause gehen, sondern Jesus sieht darin, in dieser Begegnung, die menschliche und auch geistliche Not von Nikodemus. Er sieht, dass Nikodemus nicht mehr Belehrung braucht, dass Nikodemus nicht mehr Informationen braucht, dass er nicht mehr religiöse Anstrengung braucht, sondern er sieht hier einen Menschen vor sich, der Nöte hat. Geistliche Nöte in seinem Glaubensleben. Der nicht mehr Wissen und Informationen über Gott braucht, sondern der eine Begegnung mit Gott selber braucht. Denn auch heute gilt, nicht das Wissen über Gott rettet uns, sondern das Kennen und Erkennen von Jesus selbst. Und ja, Wissen ist, wie in unserem menschlichen Leben überall, dabei nicht schlecht. Aber ich kann viele Informationen über einen Menschen haben und ihn dabei doch nicht kennen. Ich kann wissen, wie groß jemand ist. Ich kann wissen, wann jemand geboren ist. Ich kann wissen, wo jemand wohnt. Ich kann wissen, welches Hobby die Person macht. Und dabei kann ich diese Menschen doch nicht kennen. Ich weiß nicht, was diesen Menschen ausmacht. Was macht ihn liebenswürdig? Worüber lacht dieser Mensch? Worüber weint dieser Mensch vielleicht? Was treibt ihn an und was treibt ihn um? Und genauso ist es bei Gott. Ich kann sehr viel über Gott wissen, informativ wissen und ihn dabei doch nicht kennen. Wie kann ein Mensch neu geboren werden? Fragt Nikodemus und führt seine Überlegung dazu aus, dass ein erwachsener Mensch wieder in den Leib seiner Mutter soll, und vom Neuen geboren zu werden. Und wenn ihr diese Geschichte vielleicht schon mal gelesen habt, dann ist euch diese Antwort von Nikodemus vielleicht schon mal ein bisschen spanisch vorgekommen. Wo ihr dachtet so, hä, okay, das ist ja auch ein erwachsener Mensch, zudem intelligent. Der weiß doch selber, dass das so nicht funktionieren kann. Also es ist sehr offensichtlich, dass Nikodemus das nicht so meint, wie er es hier sagt. Und das ist offensichtlich, sondern Nikodemus benutzt hier ein rabbinisches Stilmittel, indem er so zugespitzt antwortet und sehr offensichtlich auch für seinen Gesprächspartner sagt, wir wissen beide, dass diese Antwort nicht ernst gemeint ist, daher sag du mir bitte wirklich, wie es funktioniert. Er fordert und kitzelt also diese Antwort von Jesus förmlich heraus. Wie soll die Wiedergeburt gestehen? Wie funktioniert das? Und Jesus erklärt ihm das Unbegreifliche, für das es oft auch uns an Worten fehlt, wenn wir jemanden beschreiben sollen, was da in der Wiedergeburt mit uns passiert ist. Vor allem an Menschen, von denen wir wissen, die sind nicht wiedergeboren. Wie soll ich ihnen erklären, was da mit mir passiert ist? Und da muss ich immer an eine Szene denken. Es war, schon richtig lange her. Also mit Anfang 20 habe ich mich bekehrt, also vor knapp 20 Jahren. Das könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bald werde. Und ich weiß noch, ich war mit einer Freundin, die ich schon ewig kenne, im Freibad. Und wir hatten beide, damals kam, glaube ich, gerade der iPod raus, unsere iPods in den Ohren, und haben Musik gehört. Und dann irgendwann kam sie auf die Idee, hey Helena, komm, lass doch mal unsere Musik tauschen. Meine geht mir gerade eh auf den Keks. Es war noch so diese Zeit, irgendwie 128 MB, also irgendwie 5-6 Lieder auf dem Ding. Und wo man dachte, okay, die Playlist ist jetzt einfach durchgehört. Wir haben also getauscht und ich hatte mich gerade eben bekehrt und hatte nur Lobpreismusik auf meinem iPod. Und dann hört die das so und ständig so, Jesus, boah. Und ich dachte noch so, je. Und sie dann irgendwann so, was hörst du da? Und ich so, ja, was höre ich da? Wie soll ich dir beschreiben, was mit mir passiert ist, weil mir Jesus begegnet ist, weil ich ihn kennengelernt habe und eine innere Sehnsucht danach habe, ihn anzubeten? Wie soll man das jemandem beschreiben, der das nicht kennt? Wir sind immer noch befreundet und ist auch alles in Ordnung. Aber ich dachte mir so dabei, ja, wie soll man das erklären, was da an uns geschieht? Denn das Spannende ist ja, Wiedergeburt oder Bekehrung geschieht an uns. So wie wir nicht gefragt wurden, ob wir geboren werden wollen, also menschlich, so werden wir selten gefragt, ob wir wiedergeboren werden wollen, weil Gott einfach dieses Drängen in uns vollbringt, dass wir uns ihm zuwenden, uns bekehren, uns auf ihn einlassen und damit dieser innere Wunsch entsteht, ich möchte mehr über Jesus erfahren, ich möchte mehr in christlicher Gemeinschaft unterwegs sein und sich so einfach so eine ganz neue Weltperspektive für uns öffnet. Und Jesus erklärt es so wie mit dem Wind. Man weiß nicht, woher er kommt, man weiß nicht, wohin er geht. Oft verändert sich dadurch aber ganz viel, wenn der Wind einfach da ist. Und so ist Wiedergeburt, sich zu bekehren und eben Gott zuzuwenden. Und bei manchen von uns war das sehr spektakulär, dass es wirklich wie so eine 180-Grad-Wende war, dass man manchmal auch sagen kann, oh wow, mit dir ist richtig viel passiert, auch in deinem Leben ist da richtig viel passiert. Und bei anderen von uns war das vielleicht auch eher unspektakulär. Gerade da, wo wir auch vielleicht im christlichen Glauben aufgewachsen sind, dass es so ein schleichender Prozess war und so normal in Anführungsstrichen. Aber das Schöne ist bei Jesus, dass darin nie irgendwie ein Unterschied herrscht. Also weder in der Qualität noch in der Intensität, ob das jetzt so eine 180-Grad-Wende war oder eben wir sind im christlichen Glauben aufgewachsen. Und das war nicht ganz so dramatisch, die Bekehrung. Und häufig ist Bekehrung eben dieses einmalige Erlebnis, diese bewusste Entscheidung, ja, ich will diese Einladung von Jesus annehmen. Und es stimmt, dass es dieses einmalige Entscheiden ist. Doch sagt Luther zum Beispiel, dass wir uns quasi täglich neu bekehren müssen. Weil Luther sagt, der Mensch ist so vergesslich. Jetzt guckt sie mich so an. Kurz aus dem Takt, ein süßes Baby, guckt mich an. Sagt Luther, hey, ihr seid so vergesslich, ihr seid der Welt auch so zugewandt. Also wir sind ja auch in unserer Gesellschaft so verwoben, dass es uns manchmal einfach schwer fällt, da auch einen gewissen Unterschied zu machen. Und dass wir, weil wir darin so verwoben sind, sagt Luther, hey, es ist täglich notwendig, dass wir uns immer wieder neu bekehren, also diesen Denkweisen, diesen Verhaltensweisen der Welt abwenden und uns Gott und Jesus zuwenden, um als seine Lichter, als seine Kinder unterwegs sein zu müssen. Und da, wo wir gerade auch vielleicht mit so einer alten Sprache wie Bekehrung oder Buße, Umkehr nicht mehr ganz so viel anfangen können, können wir diese Begriffe vielleicht auch ein bisschen anders füllen, um sagen, hey, ich will mich Gott täglich neu zuwenden, Ich will ihm den Raum geben, dass er spricht, mich auf Dinge und Situationen aufmerksam macht und mir zeigt, wo ich mich durch ihn jemandem zuwenden soll. Und dass wir so unser Vertrauen in Gott bekunden und in sein Leben im Geist und dahin kommen, auch ein Stück weit Kontrolle abzugeben. Denn Nikodemus hat ein sehr strukturiertes Glaubensleben geführt. Also der Mann war durch und durch geprägt von seinem Glauben. Sein ganzes Leben war auf Glauben ausgerichtet, fast minutiös. Aber darin steckt er auch so ein bisschen, ich habe die Kontrolle über mein Glaubensleben. Und ich glaube bei Gott, gerade mit diesem Vergleich mit dem Wind, woher er kommt, wohin er geht, es entzieht sich so viel unserer Kontrolle. Eigentlich haben wir überhaupt gar keine Kontrolle. Darin aber zu wissen, hey, da ist ein guter Vater im Himmel, der für mich sorgt und der das Beste will und der mich im Positiven leitet. Und so dürfen wir, glaube ich, häufig auch lernen, Kontrolle abzugeben und Gott einladen, die Kontrolle, die er hat, auszuleben in uns und durch uns. Und dazu eben dieses Bild des Windes. Und damit eröffnet sich, glaube ich, häufig auch eine geistliche Dimension, die wir entdecken dürfen. Und Nikodemus fragt Jesus, wie denn das alles passiert, wie das alles funktioniert. Wie kann das geschehen, fragt Nikodemus. Und damit gibt er offen zu, dass er es nicht weiß. Und ich glaube, das war gar nicht einfach für ihn. Jemand, der so hohes Ansehen hat, von dem alle sagen, hey, du bist der Klügste der Welt, oder zu ihm kommen, um Rat zu erfragen, muss hier zugeben, ich weiß einfach nicht, wie das funktioniert. Und er gibt es offen zu und macht sich Jesus gegenüber verletzlich. Doch es ist ihm in dem Moment egal, weil er eben aus dieser inneren Not herauskommt. Und innere Not lässt uns ja manchmal auch unseren Stolz vergessen, weil die Not einfach so groß ist und wir nicht diese reine Information brauchen, sondern mehr Informationen. Und er kommt eben als dieser Mensch mit dieser Not, mit dieser Sehnsucht, der nicht weiß, wie er gerettet werden kann. Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele Menschen von uns umtreibt, vielleicht auch uns selbst umtreibt und wir Fragen im Leben eben haben. Und Jesus antwortet ihm, du als Lehrer weißt das nicht? Und ich weiß nicht, wie Jesus diese Frage in eurem Kopf ausspricht, wenn ihr solche Texte lest. Ich muss sagen, dass ich es manchmal auch gelesen habe, wie so ein bisschen erschrocken, so, hä, du weißt das nicht? Also so ein bisschen auch abweisend. Doch Jesus, wenn wir uns auch seine Person anschauen und wer er ist und wie er ist, dann dürfen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Jesus diese Frage Nikodemus gegenüber nicht anklagend stellt. Er stellt sie auch nicht bloßstellend, sondern wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus immer Rettung im Sinn hat. Und so hat er hier die Rettung von Nikodemus im Sinn. Und Jesus macht dabei keinen Unterschied, ob du hochgebildet bist oder vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt, ob du schon irgendwie eine gewisse fromme Erfahrung hast oder einfach gar keine Ahnung hast, sondern Jesus will Rettung, und zwar von allen Menschen. Dass die, die an ihn glauben, im Vertrauen zu ihm leben, gerettet werden. Und so mündet er in diesem Text in eine Selbstoffenbarung, erklärt Nikodemus das Evangelium, erklärt, warum er selbst auf diese Welt gekommen ist, um stellvertretend für uns zu sterben. Und dass das der Wille Gottes ist, dass wir in dieser vertrauensvollen Beziehung leben, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er eben ihn, Jesus, gibt, damit wir ewiges Leben haben können. Und hier liegt auch der Grund für unsere Hoffnung, Gottes Liebe. Gottes Liebe in Jesus für die Welt, für uns und vor allem für dich ganz persönlich. Und Jesus stellt Nikodemus keine weiteren Fragen mehr. Ganz am Ende des Abschnittes spricht er noch vom Licht der Welt, von der Wahrheit und vom Mut, ihm zu folgen. Und das vor allem in aller Unwissenheit, auch in aller Verletzlichkeit. Und dann ist das Gespräch einfach vorbei. So als würden die einfach sagen, Mund zu, und die gehen einfach auseinander, sagen nicht mehr Tschüss oder irgendwas, sondern das Gespräch ist vorbei. Doch Nikodemus geht höchstwahrscheinlich verändert aus dieser Begegnung hervor. Denn nur wenige Kapitel später wird uns berichtet, wie er bei Tageslicht in aller Öffentlichkeit Jesus vor dem Hohen Rat, also vor eigentlich seinen Kollegen, verteidigt. Wenn wir das Evangelium zu Ende lesen von Johannes, lesen wir, wie Jesus zu Grabe gelegt wird. Und hier taucht Nikodemus wieder auf. In aller Öffentlichkeit ist er der, der diese Kräuter bringt, um Jesu Leichnamen einzubalsamieren. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Nikodemus hier Bekehrung erlebt hat, dass er im Nachhinein Jesus doch noch als den erkannt hat, als den sich Jesus ihm vorgestellt hat, als den Retter der Welt. Und so tritt Nikodemus öffentlich auf, er tritt mutig auf und eben höchstwahrscheinlich neu geboren. Und ich finde, das kann uns sehr viel Hoffnung machen, dass Gottes Wege mit uns häufig geduldiger sind, als wir selber mit uns sind. Und dass Gott häufig mehr Hoffnung in uns hat und in uns sieht und unsere Fragen ernst nimmt, uns dabei nicht bloßstellt, sondern freut sich, dass wir mit unseren Fragen zu ihm kommen und er uns in die Begegnung mit ihm selbst führen kann. Immer in die Wahrheit, ins Licht und damit zu ihm selbst. Und aufgrund des Textes will ich uns ermutigen, dass wir uns aufmachen. Gerade jetzt auch, wo es so steil auf Ostern zugeht und wir eben genau das feiern, was wir heute auch im Text gehört haben. Und uns dabei aufmachen, mutig zu sein und Gedanken und Raum oder Fragen Raum zu geben, die uns bewegen. Auch vielleicht da, wo wir schon sehr lange im Glauben stehen, wo unser Glaubensleben sehr geordnet scheint, wo wir vielleicht aber doch auch diese innere Sehnsucht spüren, hey, da ist irgendwas, da fehlt mir irgendwas, da sehne ich mich nach etwas, das sehe ich vielleicht bei anderen, das sehe ich bei den Leuten der Bibel, das wird vielleicht auch von hier vorne proklamiert, aber ich erlebe das gar nicht. Dass wir da offen sind, diese Fragen zu stellen, Gott gegenüber, vielleicht auch Menschen aus unseren Hauskreisen oder hier in Gemeinschaft, gern auch Martin oder mir, und uns auf den Weg machen. Denn wenn wir uns nicht trauen oder mutig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass sich daran etwas ändert. Und so gibt es vielleicht Gedanken, die uns bewegen, Fragen, die offen sind, vielleicht auch Schuld, die uns belastet oder wo wir einfach Dankbarkeit vor Gott bringen können und wollen, wo wir wissen, hey, wir haben das erlebt, wir haben Jesus erkannt, wir durften ihn erkennen und dürfen in seiner Gegenwart leben. Und dass wir Gott auf seine Einladung hin folgen und uns ihm öffnen, der Begegnung mit ihm persönlich. Und so lade ich ein, dass wir uns eine gute Minute der Stille nehmen und das vor Gott bringen. Da, wo wir voll dankbar sind, voll happy, uns sehr freuen in Jesus, aber vielleicht auch da, wo wir eher mit Fragen belastet sind, wo wir uns nach etwas sehnen, dass wir das in aller Öffentlichkeit vor Gott bringen, in aller Offenheit und Gott selbst antworten lassen. Wir beten gemeinsam in der Stille und ich werde das Gebet abschließen. Jesus, vielen Dank, dass du für unsere Rettung gekommen bist und dass du immer Rettung im Sinn hast. Jesus, vielen Dank, dass du nicht darauf wartest, bis wir unsere Fragen artikuliert haben, bis wir vielleicht auch selbst in Worte greifen können, was uns auf der Seele liegt, sondern dass du darum weißt und dass du gerne antwortest. Und Jesus, so bitte ich dich, dass wir das, was uns bewegt, was uns vielleicht fehlt, was uns belastet, dass wir es in den nächsten Tagen, gerade jetzt auch im Hinblick auf Ostern, vor dich bringen dürfen und dass wir erwarten dürfen, dass du sprichst. Weil du gerne sprichst, weil du dich nach Beziehung zu uns sehnst. Jesus, ich bitte dich, dass wir den Mut haben, auch vielleicht von all dem, was wir schon gehört haben, was sich unsere Gedanken zusammenspinnen, dass wir das mehr und mehr loslassen können, Kontrolle abgeben können und deinem Geist Raum geben, dass du sprichst, dass du Dinge und Situationen erklärst und uns tief gewiss machst, wir sind in dir. Jesus, ich bringe dir vielleicht auch manchmal unsere geistliche Müdigkeit. Ich bitte dich, dass du sie neu belebst durch deinen Geist, durch die feine Art und Weise deines Geistes, die häufig so unspektakulär ist, aber dabei doch alles verändert. Jesus, ich danke dir, dass wir vor dir sein dürfen, dass wir Leben genießen dürfen, dass wir darin gerade durch und wegen Beziehung zu dir auch in alle Schwere der Welt eine gewisse Leichtigkeit und Sorglosigkeit erleben dürfen, weil wir wissen, dass du unser guter Vater im Himmel bist. Und dafür danke ich dir. Amen.